Hallo, liebe Freunde von Blut, Splatter, Eingeweiden und schlurfenden Zombies. Willkommen zurück bei Down to the Detail und willkommen zur ersten Folge unserer neuen Staffel, der 16. mittlerweile. Dieses Mal begeben wir uns in den untoten Albtraum von Raccoon City und spielen für euch das Resident Evil 2 Remake. Wir haben zwar das Spiele-Universum vorgegeben, aber euch bzw. unseren Unterstützern die Wahl gelassen, mit welchem Teil wir uns in die Welt von Resident Evil begeben. Und mit wir meine ich Marius und mich. Hallo Mario.
Hi Ringo.
Hi.
Hi. Es freut mich sehr, hier zu sein mit dir zu Resident Evil, eine Reihe, die ich sehr, sehr, sehr gerne mag und mit der du wenig Kontakt bisher hattest.
Ja, ja, das wirst du wahrscheinlich immer wieder betonen.
Ja, gerne.
Ja, Fabian und Tim werdet ihr hier nicht hören, denn die arbeiten momentan an einer separaten Staffel zu einem der letzten klassischen LucasArts Adventures, Grim Fandango. Bald verfügbar für alle Unterstützer auf Patreon und Steady. Ja, Marius, du hast dich sehr gefreut, dass es Teil 2 wurde. Warum?
So, wir hatten zur Auswahl Teil 2, Teil 3 und Teil 4 jeweils die Remakes. Für mich war der große Startpunkt für Resident Evil eigentlich der vierte Teil. Und das lag nicht daran, dass es irgendwie, oh, ich wollte unbedingt Resident Evil spielen. Es war mehr so dieses, der vierte Teil war wichtig. Der hat die besten Bewertungen geholt und es war quasi so der Prototyp für den modernen Third-Person-Shooter. Ich glaube, das kann man so sagen, diese Perspektive über die Schulter, die Spielfigur etwas links oder rechts vom Fadenkreuz, dass man sich so bewegen kann. Man konnte noch nicht strafen, aber so ziemlich jedes Spiel, das später gekommen ist und ein bekannter Third-Person-Shooter wurde, hat es irgendwo doch Resi 4 zu verdanken gehabt. Aber Resident Evil 2 war mein erstes Resident Evil auf der PlayStation 1 damals, nicht 98, aber wahrscheinlich so 2000 oder 2001. Ich verbinde es irgendwie mit Final Fantasy 9, das war glaube ich 2000. Naja, von diesen vier Spielen finde ich es interessanter, 2 vor 4 zu spielen. Denn der Protagonist von 4 ist nun mal der gleiche wie in 2. Und es ist schön, ihn hier erstmal als frischen jungen Cop kennenzulernen, unseren Leon S. Kennedy, den wir gleich kennenlernen. Und 3 ist einfach das Schwächere von den Remakes. Es ist ziemlich kurz und nicht ganz so interessant wie das Original. Das wäre Nemesis.
Ich wusste, ich kenne das Gesicht irgendwoher, denn ich bin ja, was Resident Evil angeht, nicht völlig unbeeinflusst. Ich habe ja den ganzen Hype damals mitbekommen. Und mein Erstkontakt war Teil 4 im PC-Remake, also nicht das jetzige Remake, sondern die PC-Version von Teil 4 damals.
Ja, die basierte auf der PlayStation 2-Version, die wiederum auf der GameCube-Version basierte. War nicht die ideale Version zum Spielen, es war tatsächlich immer die GameCube-Version, die am besten war, bis, glaube ich, die Wii-Version rauskam. Denn, witzigerweise, ich weiß, viele Leute mögen diese Gimmicks nicht, aber mit der Wii-Mode zu schießen, fand ich wahnsinnig gut in einem Zombie-Shooter.
War mir gar nicht klar, dass es auf der Wii erschienen ist. Ich weiß, dass damals kritisiert wurde an der PC-Version, dass es in der GameCube-Version viel mehr Licht und Schatten gibt und die nicht verstanden haben, warum die PC-Version so bland aussah, so langweilig, ohne das.
Ja, es waren noch sehr viele vorgerenderte Videos in der PC-Version, die aus der PS2-Version kamen. Und dann sieht man halt, irgendwie musste das ja alles auf eine DVD passen. Und dann hat man halt komprimiert und damals hat man noch nicht so komprimiert wie heute. Und dann sah es halt ein bisschen blurry aus. Es wurde halt einfach für den GameCube zuerst entwickelt. Also ist es oft so bei den Ports, dass da einfach Abstriche zu machen sind. Auch wenn die PS2 natürlich dem GameCube nicht wirklich nachstand, glaube ich, rein technisch.
Ah ja, okay.
Da hatten wir ja God of War und God of War 2. Die sahen natürlich viel besser aus. Aber ja. Aber ich fand, wie gesagt, 4 war ein super Spiel. Theoretisch hätten wir es machen können für diese Staffel. Aber 2 ist erstmal etwas kompakter,
ja,
etwas kürzer auch. Und es ist schön, diesen Charakter mal kennenzulernen, bevor er halt zu einer Comedy-Figur wird, fast in 4. Denn Leon ist hier ein ernster Protagonist in dem Spiel, das wir spielen werden, während er in 4 einfach nur so blöde Sprüche bringt und so weiter.
Ist das so, ja?
Ja, da kommen halt diese Sachen her. Was ist denn hier los? Ist Bingo schon vorbei oder so? Naja.
Where's everyone going? Bingo?
Als die ganzen alten Leute als Zombies auftauchen, ja.
Knackige One-Liner, hervorragend.
Es ist sehr die-hard und es ist sehr, ach, er hat ständig auch Radiokonversationen à la Metal Gear Solid mit den Antagonisten und beleidigt sie einfach so, sich so gegenseitig. Es ist richtig blöd, ist es manchmal, ja.
I've sent my right hand to dispose of you.
Your right hand comes off?
Hm, Say whatever you please.
Da bin ich froh, dass wir mit dem Resident Evil 2 Remake angefangen haben, denn das wirkt ja sehr losgelöst von der Reihe, Teil 4, finde ich.
Ja, obwohl die Reihe danach sehr viel actionorientierter war. Ich würde sagen, Teil 1, 2 und 3 gehen auf jeden Fall als Survival-Horror-Spiele durch, ganz klassische. Also für die Leute, die vielleicht mehr mit dem PC aufgewachsen sind wie du, denkt Alone in the Dark. Denn das ist etwas früher sogar erschienen, aber hat halt die gleiche DNA wie Resident Evil. Ab dem vierten Teil und dann 4, 5, 6, das waren mehr Actionspiele. Ab dem fünften Teil auch Koop-Actionspiele, also man konnte alle Spiele zu zweit spielen. Kam dann aber wieder zurück zu den Wurzeln mit Resident Evil 7, das auch kurz vor dem Resident Evil 2 Remake, das wir durchgehen, herauskam. Und dann war es zum ersten Mal in First Person und es war vor allem wieder gruselig. Es hatte auch PlayStation VR damals und dann ist es natürlich richtig gut. Ich hatte das mal kurz auf der Uni machen können. Und man konnte halt so um die Ecke schielen, um eine Tür herumlugen mit seinem Kopf. Großartig. Und es hatte auch so einen Nemesis-Charakter, der einen verfolgt hat in Echtzeit, ohne dass es geskriptet war durch Teile des Spiels. Davon werden wir natürlich in dieser Staffel noch viel mehr sehen. Ja, da freue ich mich schon drauf.
Ich kann mich nicht an 5 und 6 erinnern, keine Ahnung.
5 war in Afrika, das war interessant, das hat fast immer tagsüber gespielt. Also das war dieses Zombie-Spiel, was tagsüber spielt. Und 6 war so ein ganz komisches Over-the-Top. Es fängt damit an, dass ein Flugzeugabsturz ist und dann wird auf Motorrädern rumgejagt und das ist in 4 geteilt. Man spielt auch wieder Leon im 6. Teil, aber nur ein Viertel des Spiels und die anderen 3 Viertel dann andere Charaktere. Kam nirgendwo so richtig gut an. Ich kann es verteidigen, aber es ist nicht mein Favorit.
Okay, also Teil 6 sagt mir gar nichts. Teil 7, du wirst dich wundern, ich hab's gespielt mit einem Kollegen im Nachtdienst. Der hat seine PS4 mitgebracht und seine VR-Brille.
Ah.
Und dann habe ich es eine Stunde gespielt und danach war mir kotzübel. Ich vertrage offensichtlich VR nicht. Wer hätte das gedacht?
Das könnte mir ähnlich gehen, denn ich habe es auch nicht länger als eine Stunde gemacht oder so. Vielleicht sogar weniger, denn ich habe auch keine eigene. Ah, ich müsste das nochmal irgendwo nachholen, aber ich habe auch jetzt keine nahe wohnenden Freunde, die eine hätten, wo ich das nochmal testen könnte. Denn ich dachte auch schon drüber nach, weil das wäre so eins dieser Spiele, die mich wirklich reizen in VR. Am meisten sogar. Half-Life Alyx wegen mir noch, okay. Gerne.
Ja, ich wollte es gerade sagen, das reizt mich auch noch so sehr, dass ich immer noch überlege, mir eine zuzulegen. Ich hatte ja eine VR-Brille,
ja.
Damals die Oculus Rift, ich weiß, wir schweifen jetzt ein bisschen
ja,
ab.
Ja, kein Problem.
Die habe ich mir gekauft für 800 Euro, als sie neu rauskam und habe sie 2 Tage später wieder zurückgebracht, weil keine Spiele da waren. Es gab nichts.
Siehste, das ist ärgerlich. Wir besitzen mittlerweile beide eine PS5.
Ja.
Ich glaube, Resident Evil 7 war nur für PlayStation VR. Das heißt, du könntest die PC-Version gar nicht mit der Oculus spielen.
Ist das so?
Oder mit der Vive oder so, ja. Ich glaube, das war exklusiv. Es kann sein, dass es später vielleicht reingepatcht wurde. Könnte ich jetzt aber nicht bestätigen.
Ich auch nicht. So, jetzt aber wieder zurück zum Thema. Denn das Resident Evil 2 Remake ist kein simples HD-Upgrade, so wie das Teil 1 Remake.
Nein, es ist auch nicht.
Ist es auch nicht?
Nein, das Teil 1 Remake ist sogar mein Favorit der ganzen Reihe.
Ah, okay.
Und es ist auch sehr anders. Ich will es nicht zu weit abschweifen, aber das wäre eigentlich das Remake, was ich am liebsten gemacht habe. Aber du wolltest gerne was Moderneres haben für die Zuschauer und das 1 Remake ist halt von 2002.
Genau.
Es gab zwar nochmal eine HD-Version von dem 1 Remake. Mhm. Das wäre dann einfach ein HD-Upgrade gewesen, aber das 1 Remake ist großartig.
Nehme ich jetzt mal so hin, ich habe keine Ahnung. Aber das Teil 2 Remake ist eine komplette Wiedergeburt. Ein Spiel, das euch mit einem Lächeln anlockt, nur um euch dann im nächsten Gang mit einem dumpfen Knall daran zu erinnern, dass ihr definitiv nicht allein seid. Und es vermittelt das unvergessliche Gefühl, wie es ist, mit 5 Patronen und einem Heilkraut gegen das Ende der Welt anzutreten. Wir reden über neue Stimmungen, alte Erinnerungen, über das, was Capcom verändert hat, und über das, was sie lieber nicht hätten verändern sollen. Leon stolpert ins Chaos, Claire sucht ihren Bruder und wir begleiten, naja, zumindest einen von beiden, Schritt für Schritt durch ein Polizeirevier, das weniger nach Recht und Ordnung, sondern vielmehr nach wer hat das Licht ausgemacht aussieht. Zombies, Flure, Geräusche, die man garantiert nicht im Dunkeln hören will. Und ja, Mr. X hat schon mal mit den Knöcheln geknackt. Seid bereit? Lasst uns eintauchen in Schattenschreie in den blutigen Survival-Horror mit Leon. Denn, Marius, du hast es festgelegt, warum durfte ich nicht Claire spielen? Dafür gibt es nämlich ganz tolle Mods.
Darüber reden wir aber nicht, über die tollen Mods.
Nein.
Ich meine, wir haben später die Kostümauswahl und da wir beide die PC-Version mit den DLCs spielen, könntest du Claire die Hotpants anziehen, die sie auch im Original getragen hat. Also dann könntest du schon mal einen Mod sparen. Nee, also Leon ist bestimmt der bekanntere der beiden Charaktere. Ohne Frage, denn er ist nun mal der Protagonist von 4. Das hier ist aber tatsächlich das erste Mal, dass sowohl Claire als auch Leon auftauchen. Die sind beide nicht in Resident Evil 1. Und ich persönlich finde Leon interessanter zu spielen, da wir ein wenig mehr, und du hast es kurz erwähnt eben, Mr. X sehen. Wir haben ein wenig mehr damit zu tun. Und Mr. X ist, glaube ich, das interessanteste Gimmick des Spiels, das sich abhebt von allen anderen Spielen, was man halt so kennt. Und noch dazu, ich mag die Waffenauswahl von Leon etwas mehr. Sowohl Claire als auch Leon haben andere Waffen. Und du wirst nicht gezwungen, eine Stealth-Section zu machen. Was hältst du denn davon? Das ist nämlich bei Claire leider drin.
Ach, ja. Ich stehe ja auf Stealth, wenn es gut gemacht ist.
Es ist okay. Es ist mehr so eine, du versagst und dann wirst du zu einem Checkpunkt 5 Sekunden früher zurückgeworfen und versuchst nochmal.
Naja, gut. Ja. Ist an sich in Ordnung.
Es ist okay.
Ja. Aber wo du gerade Kostüme sagtest, es gibt eine Menge Mikrotransaktionen. Wenn du das Steam-Fenster, das Kauffenster aufmachst, siehst du gleich, ach, das, noch Kostüme. Und ich habe mir unten für die PlayStation, die steht unten im Wohnzimmer, darum sage ich unten, ein Sheet gekauft sozusagen für 1,99 war im Angebot.
Aha.
3 Waffen mit unendlich Munition, eine Minigun, eine Bazooka und eine MP5 oder so.
Ach, Ringo, also die Bazooka mit der unendlichen Munition, der Raketenwerfer, ist eigentlich so ein Staple von Resident Evil. Den kriegt man im Regelfall freigeschaltet, wenn man das Spiel einmal auf schwer schlägt. Dann kriegst du den einfach und kannst den beim nächsten Mal benutzen. Ist natürlich, musst du erstmal durch, ne? Ist schon klar. Ich glaube, die machen alle keinen Sinn, diese Mikrotransaktionen. Es gibt noch mehr Kostüme. Man kann, glaube ich, auch... kann man sich nicht sogar als Jill Valentine aus dem ersten Teil verkleiden oder so? Also es gibt ein paar Kleinigkeiten, die sie auf jeden Fall hinzugefügt haben. Es gibt auch eine Menge Ingame-Währung, die man anhand von kleinen Achievements bekommt. Also schieß 10 Zombies in den Kopf. Dann kriegst du 20 Goldmünzen oder was auch immer. Die kannst du ausgeben, um einfach Musiktitel freizuschalten, um sie dann im Menü zu hören. Also wie wir das alle machen würden, natürlich bei Videospielen. Oder du kannst dir die Modelle von diesen ganzen Monstern und Charakteren etwas genauer ansehen. Ein Model Viewer, wie es sich gehört.
Nee, das werde ich nicht machen. Wie gesagt, mein Sheet DLC, meine Mikrotransaktion habe ich nur auf der PlayStation. Ich spiele für einen Podcast aber am PC. Ohne das? Ich glaube, da war sogar ein unzerstörbares Messer bei und ein Schlüssel für alle Türen. Ich bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Aber das macht das gesamte Spiel ja irgendwie obsolet. Ich habe es unten eine Weile gespielt mit einem Raketenwerfer, mit der Minigun. Und es hat einfach keinen Spaß gemacht.
Aha, das glaube ich dir.
Es war, ich gehe jetzt hier durch, ich töte alles, was auf mich zukommt. Und naja, ist halt nicht gefährlich, ja?
Ja, ich wette, das war ein unzerstörbarer Dietrich. Schlüssel für alle Türen würde bedeuten, du könntest jetzt von Anfang des Spiels einfach zum Ende laufen.
Ja, siehst du.
Denn die Struktur des Spiels verlangt es, dass wir Schlüssel finden und dann durch den einen Schlüssel den nächsten finden. Aber es gibt kleine Dietriche, die einmal verwendbar sind und da gibt's Supplies.
Hab ich noch nicht gefunden. Dann war es ein unzerstörbares Messer.
Und das, genau, die Messer, das sind diese Support-Items. Da können wir gleich drüber reden, wahrscheinlich heute noch gar nicht, so weit kommen wir gar nicht, dass wir welche finden.
Ja, genau, wahrscheinlich nicht.
Ich glaube denn, wir werden es so machen, dass wir Stück für Stück über die Mechaniken reden, während wir sie finden. Also, wir werden noch nicht über Granaten und Messer reden, weil wir noch keine Granaten und Messer haben. Wir werden noch nicht über Bretter reden, mit denen wir die Fenster zunageln können, denn wir haben noch keine. So Dinge halt.
Ja, okay.
Glaube ich, macht Sinn, dass wir das einfach Stück für Stück machen. Wir werden unser erstes grünes Heilkraut irgendwann finden, dann können wir drüber reden, was ein grünes macht. Irgendwann werden wir ein rotes finden und ein blaues finden und können auch darüber reden.
Naja, dann machen wir das so.
Genau.
Ich denke, den Film können wir außen vor lassen oder die gesamte Filmreihe, da müssen wir nicht drüber sprechen.
Ja, die hat ja erstmal lose mit den Spielen. Naja, so viel haben die auch nicht miteinander zu tun.
Ja, obwohl im Resident Evil 3 Remake, die Dame sieht schon sehr aus wie Mila Jovovich. Die Protagonistin auf jeden Fall aus Teil 1, Teil 2 und Teil 3. Mein allererster Kontakt war ja der erste Film 2002.
Okay.
Auf irgendeiner gebrannten CD habe ich zu Hause geguckt, aus dem Kino irgendwie gerippt, aufgenommen. Ja, das war mein allererster richtiger Kontakt mit dem Resident Evil-Universum.
Ja, das ist interessant, dass du findest, Mila Jovovich sieht so aus wie Jill Valentine, das ist die Protagonistin aus 1 und 3.
Hm?
Und weil Jill Valentine taucht irgendwann auch in den Filmen auf.
Ah.
Von einer anderen Schauspielerin gespielt.
Man kann ja nochmal gucken, ein paar Vergleichsbilder, aber ich fand, für das Remake haben sie sehr nah an Mila Jovovich, an eine junge Mila Jovovich angelehnt. Ist vielleicht auch nur Wunschdenken, ich weiß es nicht mehr genau.
Eine junge Mila Jovovich hat, glaube ich, rote Haare gehabt und hat das, sie war eins dieser Elemente, glaube ich. Nicht das erste oder das zweite auch nicht.
Vielleicht das fünfte, du Jack.
Ach, verdammt, das war's. Nein, aber wir sollten kurz drüber reden. Wir spielen ein Remake. Wir haben gesagt, wir wollen was Modernes spielen, also spielen wir ein Remake. Zu einem Remake, und dieses hier von 2019 von Capcom entwickelt, also mittlerweile 6 Jahre alt. Ich wollte schon sagen, es spielt sich echt wie ein absolut modernes Spiel. Ich finde, es hat keine Ecken und Kanten, es schießt sich richtig gut auf die Zombies. Also das Spiel hat einfach so, ich habe nie das Gefühl gehabt, boah, da hätten sie noch ein bisschen was polieren können. Denn es ist durchpoliert, finde ich, das Spiel. Das hat so Blizzard-Politur, was mir sehr gut gefällt. Aber es basiert natürlich auf einem Original von 98. Ursprünglich auf der PlayStation 1 rausgekommen war das halt Resident Evil 2. Und es basiert nur lose drauf. Ja, die groben Plotpunkte stimmen. Wir können Claire oder Leon spielen. Aber es gab halt damals große Unterschiede, vor allem im Gameplay. Es waren die Tank Controls, die ja heutzutage keiner mehr machen möchte, glaube ich.
Eigentlich schade.
Dass wir uns bewegen wie ein Panzer, dass wir halt auf der Stelle uns drehen müssen, wie ein Panzer das machen würde, um zu wenden. Die fixierten Kameraperspektiven. Dass wir halt in einen Raum gehen und teilweise einfach nicht sehen können, was wir sehen wollen, denn wir gucken nicht durch die Augen des Protagonisten, sondern wir gucken von irgendwo von der Decke, durch der Sicherheitskamera oder so.
Das hatte für mich dolle Blair Witch Vibes, denn da war es ja genauso. Wir haben es erwähnt damals. Und ich mochte das eigentlich. Ich spiele ja nebenbei so ein bisschen. Wie weit ich komme, werde ich sehen. Das Resident Evil 2 Original auf der PlayStation 5, weil es gerade mit dabei ist im PlayStation Plus Abo. Und ich finde, es sind zwei völlig unterschiedliche Spielgefühle. Und ich bin fast der Meinung, das originale Spielgefühl gefällt mir ein bisschen besser.
Ah, interessant. Also es wurden viele Dinge geändert, dadurch, dass wir jetzt halt die Third-Person-Perspektive haben. Denn der Regisseur des Spiels, ich komme gerade nicht auf den Namen, das war nicht Shinji Mikami, der das erste Spiel gemacht hat. Aber er sagte halt, ja, wir konnten halt nicht alle Räume genauso gestalten wie ursprünglich. Denn wir haben halt diese festen Kameraperspektiven nicht mehr. Das heißt, der Spieler kann sich umgucken. Damit wir einen Jumpscare hinbekommen, müssen wir halt anders vorgehen und alles ein bisschen umstrukturieren. Und das hat aber gut funktioniert, finde ich.
Ja, ja.
Ich mag das Original auch. Ich mag vor allem das Remake von Teil 1, was die fixierten Kameraperspektiven behalten hat. Die sind nämlich auch dort noch vorhanden. Aber trotzdem an sich das Spiel modernisiert hat, zum Beispiel keine Tank-Controls mehr, es sei denn, du willst sie haben. Das heißt, du drückst den Stick nach oben und du läufst nach oben. Hilfreich. Ein großer anderer Unterschied ist Gameplay-technisch. Wir werden da später drüber reden. Wir haben ein Inventar, da kommen unsere Pistolen rein, unsere Gewehre, unsere Munition, unsere Heilkräuter und so weiter und so fort. Auch unsere Rätselgegenstände, denn wie alle Survival-Horror-Spiele ist das auch immer ein kleines, leichtes Rätselspiel.
Mhm.
Das ist sehr limitiert gewesen im Original. Sowohl Claire als auch Leon hatten nur 8 Slots, das heißt, sie konnten nur 8 Items mit sich rumschleppen. Und wer mit der Pistole schießen möchte, der hat schon mal 2 Slots weggehabt, denn die Pistole nimmt 1 Slot ein und die Munition auch 1 Slot. Wer dann vielleicht noch speichern möchte, der müsste Farbbänder mit sich rumschleppen. Denn die Schreibmaschinen, die im Spiel benutzt werden, um abzuspeichern, und das ist so ein Standard Resident Evil Ding, naja, jedes Mal zum Speichern brauchst du ein Farbband. Und wenn sie weg sind, sind sie weg, dann speicherst du nicht mehr.
Eine ganz schreckliche Mechanik, die sie zum Glück im Remake nicht übernommen haben. Wie,
Naja, wir hätten ja auf Veteran spielen können und dann hätten wir die Mechanik wieder gehabt. Und weißt du was? Das war nie ein Problem in den Spielen.
Nein?
Denn man hat immer mehr als genug bekommen, aber zu wissen, dass sie limitiert waren, hat gereicht, dass man so ein bisschen verrückt wurde und einfach mal ab und zu nicht gespeichert hat. Denn als ich zuletzt das erste Remake gespielt habe, was wirklich sehr ähnlich ist wie das OG-erste, was die Farbbänder angeht, hatte ich am Ende noch 12 Stück im Inventar oder mehr, vielleicht 20 oder so, und dachte mir so, ja, hättest du mal ruhig öfter speichern können.
Ach, ich dachte, die sind ein bisschen begrenzter.
Absolut nicht. Es ist witzig. Ich glaube, das soll einfach psychologisch dich so ein bisschen runterziehen und dich davon abhalten, ständig zu speichern. Und irgendwann ist das so wie in jedem Elder Scrolls Spiel oder Gothic oder so. Am Ende stehst du da mit deinen 50 Heiltränken und fragst dich, warum du 20 Mal neu geladen hast. Hättest du sie mal besser getrunken.
Der Klassiker.
Dieses Too-Good-To-Use-Syndrom, ja.
Was mir aufgefallen ist jetzt beim Original im Vergleich zum Remake, ist, dass ich an einer Stelle ein Puzzle hatte im Original und im Remake nicht. Das heißt, es gibt weniger Puzzle im Remake. Das spielt mir natürlich sehr in die Karten. Das finde ich gut.
Es gibt, glaube ich, weniger von den klassischen Resident Evil Puzzles, aber die sind auch vielleicht teilweise anders versteckt jetzt im Remake.
Ah, okay.
Viele ist es einfach, finde den Gegenstand, benutze den Gegenstand. Manchmal ist es, merk dir eine Kombination, schreib sie dir auf. Oder das Gute ist, das Spiel hat einen Log, Also alles, was wir lesen, wird abgespeichert. Also wir können es immer wieder finden. Genau, es gibt auch Fotos, die man finden muss. Und die Fotos geben dir kleine Hinweise, so Sachen. Es sind auf jeden Fall keine harten Puzzle. Es sind keine Puzzle, wo du hängen würdest und sagst, ich brauche jetzt die Komplettlösung. Das werden wir nicht finden hier.
Bist dir sicher?
Ja. Ein großer Unterschied aber im Original war, dass das eine Spiel an sich 4 Spiele waren. Denn, wie schon erwähnt, wir können natürlich den Charakter am Anfang auswählen, Claire oder Leon. Das macht schon mal 2 Spiele draus, denn es gibt Unterschiede. Kleine Unterschiede, große Unterschiede, auf jeden Fall Unterschiede. Und dann gibt es halt das B-Szenario, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Denn wenn man einmal gewonnen hat, die Credits laufen, können wir das Spiel nochmal als B-Szenario mit der anderen Figur spielen. Also angenommen, wir spielen das Spiel durch mit Leon, das wäre dann unser Leon-A-Ende. Könnten wir danach als Claire B weiterspielen. Im Original würden wir einfach von vorne nochmal anfangen mit Claire, aber dank des sogenannten Zapping-Systems sind bestimmte Gegenstände nicht mehr zu finden, weil Leon sie schon eingesteckt hat im A-Szenario. Das macht keinen Sinn, denn diese beiden Spiele spielen natürlich zeitgleich, aber je nachdem, du hast vielleicht irgendwo die Magnum dir geschnappt oder die Munition dafür oder irgendwelche Heilkräuter und hast sie gar nicht gebraucht als Leon, hast du dich vielleicht später als Claire geärgert, denn sie war nicht mehr da. Das ist nicht mehr so.
Da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Es hört sich eigentlich sehr interessant an.
Genau. Theoretisch ist das richtig gut.
Ist aber so im Remake nicht mehr drin.
Nein. Das B-Szenario, was wir theoretisch machen könnten, nicht machen werden, weil es, glaube ich, einfach die Länge unseres Podcasts ein wenig sprengen würde. Wir können aber ein wenig drüber reden, ist, dass wir, nachdem wir mit Leon gewonnen haben, und gewinnen werden wir natürlich, könnten wir mit Claire nochmal das B-Szenario starten. Und das ist so eine zusammengeschrumpfte Version von den Ereignissen des Spiels aus der Sicht von Claire, die zeitgleich spielen sollen. Aber selbst da sind kleine Fehler drin. Es kann einfach nicht so funktionieren. Warum haben wir diesen Kampf da? Sollte diese Person nicht schon tot sein zu dem Zeitpunkt? Also es ist leider, da schwächelt das Remake echt ein wenig.
Naja, gut, okay.
Aber das kann uns egal sein, denn das Hauptspiel mit seinen, ich weiß nicht, 12 Stunden oder so, die wir als Leon brauchen werden, bis die Credits rollen, ist einfach richtig gut.
Ach, 12 Stunden, ja? So lang?
So um den Dreh, würde ich sagen, ja.
Ah.
Für dich vielleicht ein bisschen länger.
Du kennst mich, durch Spiel nichts über 5 Stunden. Das ist natürlich Quatsch. Aber was ich gelesen habe, ist, dass dieser Mr. X, das große Aushängeschild des Resident Evil 2 Remakes, im Original, im A-Szenario gar nicht auftaucht. Ist das richtig?
Das ist korrekt. Beziehungsweise im A-Szenario, ja doch, richtig, du hast, glaube ich, sogar vollkommen recht, er taucht bei Claire und bei Leon im B-Szenario auf, aber nicht so, wie er bei uns auftaucht. Das ist einfach ein sogenannter Tyrant, so heißt diese Klasse Gegner im Resident Evil-Universum, da können wir bestimmt im Verlauf des Spieles noch drüber reden, was ist ein Tyrant, was ist ein T-Virus, was ist ein G-Virus und so weiter und so fort, was ist ein Retrovirus und wie auch immer sie heißen, Progenitor-Virus. Das war aber einfach nur ein Gegner an sich. Was es hier ist, und da kommen wir dann irgendwann hin, ist so ein richtiger Nemesis, der eine künstliche Intelligenz hat und dich verfolgt durch das Spiel. Das heißt, er ist nicht geskriptet, er ist einfach da, du hörst seine Fußstapfen, poch, 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 vielleicht ist er gerade über dir im Raum, vielleicht auch nebenan.
Das wird mich richtig fertig machen, Marius. Ich hab's noch nicht erlebt. Ich
freue mich schon.
Aber es wird mich fertig machen. Schön, dass du dich freust.
Und deswegen habe ich auch Leon A. ausgewählt, denn wir haben ein bisschen mehr von Mr. X auf diesem
Weg. Hey, ist das nicht toll?
Nicht wahr?
Ja. Und eine Sache, die ich noch gelesen habe. Im Original gibt es nur in den B-Szenarien das wahre Ende. Das ist doch im Remake hoffentlich auch nicht so.
Nein, wir kriegen das richtige Ende.
Ja.
Und es gibt eine korrekte Chronologie laut Capcom vom Original. Und da wäre es erst Claire A zu spielen und dann Leon B. Das ist hier nicht so. Genau genommen sogar, wenn wir später im Menü sind, dann ist Leon der Erste, den wir auswählen können. Und den wählen wir raus. Also wir kriegen ein volles Spiel mit dem Leon alleine.
Ist ja auch sinnvoll. So viel Zeit haben wir auch nicht. Du hast es schon erwähnt.
Genau. Dann sollte noch zu erwähnen sein, das Spiel war ein massiver Erfolg. Hat Top-Bewertungen einkassiert überall. Hat sich richtig gut verkauft. Ist auch so ein bisschen der Moment gewesen, wo Capcom nochmal allen es gezeigt hat, dass sie es noch können. Davor kam zwar schon Resident Evil 7 raus, was auch ein riesiger Erfolg war. Aber nach 6, was zumindest im Westen bei den Kritikern richtig unterging, haben sie dann mit 7, mit dem Remake von 2, mit dem Remake von 4 und mit 8, oder Village hieß es, einfach so eine Bandbreite von guten Spielen rausgebracht. Und das dritte Remake ist auch nicht schlecht, muss ich dazu sagen. Es ist einfach nur zu kurz. Ich glaube, wenn es ein bisschen länger wäre, wäre es besser. Und so viel, glaube ich, zu den Generalitäten.
Thank you.
So, rein ins Spiel, beziehungsweise erstmal ins Hauptmenü, wie immer. Und dort gibt's die Optionen. Ich will gar nicht großartig über die Optionen reden. Ist aber ein gut aussehendes Spiel, da kommen wir gleich zu. Sie haben Raytracing später reingepatcht, wir spielen beide die PC-Version. Und es zeigt sich, sieht sehr gut aus. Was hier aber interessant ist in den Optionen, ist, dass wir auch die Originalmusik aus dem 98er Original auswählen können. Die Hintergrundmusik. Und ich finde, die ist ein bisschen besser. Und ich sage das nicht aus Nostalgiegründen. Ich mag die einfach ein bisschen mehr. Denn so schlimme Nostalgie habe ich gar nicht für das Original. Ich glaube, für den Schnitt werde ich einfach so ein bisschen variieren. Dass wir ein bisschen was von dem Neuen hören und ein bisschen was von dem Alten. Ansonsten, im Menü gibt es eine Kampagne. Da kommen wir gleich zu. Aber auch, es gibt Zusatzmodi. Da steckt ein DLC, der nennt sich Ghost Survivors. Ich habe da ein bisschen reingezockt, aber vor ein paar Jahren zuletzt. Es sind quasi so arcadige Shooter-Sequenzen ohne Story, wo man andere Charaktere spielt. Und man ballert sich einfach so durch Schauplätze aus dem Spiel hindurch. Sammelt Munition ein, sammelt Heilkräuter ein und so weiter und so fort. Es gibt kleine Währungseinheiten und Automaten, wo man sich was kaufen kann. Wer das Gameplay so sehr mag, kann das gerne machen. Ich persönlich mag das Gameplay, aber komplett ohne Story-Komponente reicht es mir leider nicht. Resident Evil 4 und vor allem 8, finde ich auch, haben es besser gemacht mit dem Mercenaries-Mode. Das war auch so ein Zusatzmodus, wo man dann tatsächlich auch dazwischen immer einen Shopkeeper besucht hat. Und man konnte einkaufen und sich neue Waffen kaufen. Und dann hat man es neu versucht und hat einfach versucht, Highscore-Jagd zu machen. Und es hat Spaß gemacht, Sachen freizuschalten. Das war immer sehr populär, auch damals schon auf dem GameCube. Es gibt Boni, hier den Titel Boni, tatsächlich im Menü. Da können wir halt die geile Musik aus dem Spiel uns nochmal anhören. Halt im Spiel, wie man es so macht, ne? Oder uns halt die Modelle angucken, genau. Aber der wichtige Punkt ist natürlich die Kampagne für uns. Für dich wird da einfach nur neues Spiel und Kostüme stehen wahrscheinlich, wenn du das anwählst. Kostüme, wie schon gesagt, du kannst dich mit den 98er Kostümen bekleiden oder halt die Standardkostüme für das Remake nehmen. Das heißt zum Beispiel, dass Leon die großen riesigen Schulterpolster hatte, wie er in dem Original hatte. Oder dass Claire halt in Hotpants und einem Top mit einem sehr tiefen Ausschnitt rumläuft. Das haben sie ein wenig. Sie hatte so eine Motorradjacke, glaube ich, an im Remake, genau. Aber das sind Kostüme, ist natürlich nur Kosmetik. Abgesehen vom Intro ist auch nichts vorgerendert. Das heißt, die Kostüme sollten eigentlich immer zu sehen sein. Das ist schon mal sehr gut. Und dann steht bei mir aber noch neues Spiel, zweiter Durchgang. Das liegt daran, dass ich das Spiel nicht zum ersten Mal spiele. Ich könnte theoretisch jetzt schon das B-Szenario starten, weil ich halt ein Savegame habe, auf dem ich schon das Spiel durchgespielt habe. Aber machen wir jetzt nicht. Haben wir auch gar nicht vor für den Podcast. Wir wollen einfach nur ein neues Spiel klicken. Und können uns nun für einen Charakter entscheiden. Das ist einmal Leon S. Kennedy. Das ist Leon Scott Kennedy. Oder Claire Redfield. Claire, die Schwester des Protagonisten oder einer der Protagonisten aus dem ersten Teil. Chris Redfield. Und ihr Job ist es, ihren Bruder zu suchen. Sie ist Studentin und hat lange nichts von ihm gehört. Und auf dem Weg nach Raccoon City zu der STARS-Einheit, das ist die Special Tactics and Rescue Service-Einheit. Das ist Teil der Polizeieinheit, in der Chris Redfield ist. Denn ja, was ist denn da geschehen? Bei Leon steht dabei, nach tagelanger Funkstille von seiner neuen Stelle in Raccoon City fährt Leon S. Kennedy hin, um nachzusehen. Er ahnt nichts von dem Albtraum, der ihn erwartet. Okay, Funkstille.
Ist ja ein echter Kack erster Tag, ja?
Ja, genau. Können wir drüber reden. Das ist Leons erster Tag. Er ist der Rookie-Cop und er hat seinen ersten Tag in Raccoon City. Da können wir auch gleich nochmal drüber reden, sobald wir ein Inventar vor uns haben, denn da ist ein kleiner Brief drin für uns, genau. Und wir wählen Leon aus. Das ist dann Leon A, das Szenario. Und danach müssen wir noch eine Schwierigkeit auswählen. Haben die Wahl zwischen Assistiert, Standard und Veteran. Wir spielen beide Standard. Bei Standard steht auch nichts dabei. Das ist einfach der Standard halt, ne? Assistiert würde bedeuten, du hast Zielhilfe. Das heißt, ich spiele zumindest mit deinem Controller. Du mit Maus und Tastatur, richtig?
Genau.
Mit dem Controller würde halt zumindest das Spiel versuchen, mich so ein bisschen auf den Körper des Gegners zu adjustieren, während ich ziele. Müsste, glaube ich, dann ein bisschen nach oben gehen für den Kopfschuss. Und automatische Erholung des Gesundheitsstatus steht dabei. Das heißt, du regenerierst Leben.
Ach, das ist ja schön.
Das ist nicht schlecht, ne?
Ja, aber es ist bei normal nicht dabei.
Nein, denn es ist ein Survival-Horror-Spiel und es gehört dazu, dass wir ab und zu mal fast sterben und gerade keine Heilkräuter dabei haben. Der wichtige Punkt bei Veteranen ist, dass wir diese Farbbänder brauchen, um die Schreibmaschinen zu benutzen. Das heißt, zusätzlich zu allen anderen Gegenständen, die wir aufsammeln müssen, werden wir auch Farbbänder aufnehmen und jedes Mal, wenn wir speichern, müssen wir eins opfern. Ich habe das Remake noch nicht auf Veteran gespielt, aber die anderen Spiele halt schon, halt in den normalen Schwierigkeiten, wo es halt nur Farbbänder gab und fand halt nie, dass es ein Problem war. Aber naja, für den Podcast, auch um hier einigermaßen entspannt durchzukommen, spiele ich auch Standard. Und dann haben wir beide Standard ausgewählt und das Intro-Video startet.
Genau. Wir starten an sich, wie ich finde, in einer genre-typischen Grundsituation. Es ist Nacht, es regnet, die nasse Landstraße ist leer. Ein gemütlicher, etwas beleibter, aber auch ein bisschen müde aussehender Truckfahrer in Flanell mit Basecap und Vollbart futtert einen Burger und hört auf seiner Fahrt Radio, wahrscheinlich um wach zu bleiben.
Nein, Mann, im Ernst, okay, ich hab's mit eigenen Augen gesehen.
Oh, ich glaub dir, Kumpel, ich glaub dir. Erzähl uns die Geschichte. Erzähl sie.
Okay, es war Freitagnacht. Ich ging von der Bar nach Hause. Da kam diese Frau auf mich zu. Sie torkelte, weißt du, dachte mir also, sie ist betrunken.
Wow. Wow, okay. Sag uns und sei ehrlich, wie viele Drinks hattest du, Intus?
Nein, Mann, ich war kaum angetrunken.
Ach komm.
Nein, hör mir zu, okay? Sie kam näher und ich schaute sie mir genauer an. Hättest ihre Augen sehen sollen. Ihre Nase, ihr ganzes Gesicht sah aus wie verwest. Sah aus wie eine Leiche. Wie eine wandelnde Leiche, Mann.
Klingt nach meiner Frau.
Ich hab sowas noch nie gesehen. Kann seit der Nacht nicht mehr schlafen.
Okay, beruhig dich, Kumpel. Beruhig dich. Du, hey, du musst stark bleiben. Okay, gib dir drauf nicht Angst nachher.
Ja, da hast du ganz recht. Wenn du vor diesen Dingern erstarrst, schlagen sie ihre Zähne in dich. Ich hab gesehen, wie...
Ach, komm schon. Wurde grad gut.
Ja, dieser Hamburger ist sowohl ekelhaft, fettig und triefend, aber sieht auch irgendwie super lecker aus, muss ich dazu sagen.
Ja, ich wollte schon sagen, es ist einer der leckersten Videospielburger, die ich je gesehen habe.
Ich würde reinbeißen. Ja.
Ja, ich auch. Im Radio erzählt gerade ein Anrufer dem Moderator eine Art Patient Zero Story. So ein bisschen durch die Blume. Von einem Abend in einer Bar, er war auf dem Nachhauseweg, traf auf eine torkelnde Frau mit verrottetem Gesicht.
Aha.
Der Truckfahrer sagt, hört sich an wie meine Frau. Habe ich erstmal laut gelacht. Meine Frau hat es mitbekommen unten im Wohnzimmer und hat gefragt, warum ich so blöd lache. Naja, ist halt immer so. Ja, aber die Story kann nicht ganz zu Ende erzählt werden, denn es gibt Störgeräusche im Radio. Man hört noch die letzten Fetzen von dem Anrufer. Naja, der Fahrer gähnt, versucht den Sender wiederzufinden, ist abgelenkt. Er sagt noch, ich brauche etwas Schlaf. Und dann passiert, was passieren muss.
Ich sollte mal schlafen.
Oh, Scheiße!
Eine menschliche Gestalt, eine menschliche Silhouette tritt in den Lichtkegel der Scheinwerfer. Der Fahrer sieht halt gerade nicht auf die Straße und raucht die Dame voll weg. Du siehst die Haare im Wind flattern, während der Körper am Kühlergrill klebt.
Super!
Der Trucker bremst natürlich sofort, mehr oder weniger. So ein Truck braucht ja auch eine Weile, bis er zum Stehen kommt. Der Körper der Frau wird auf die Straße geschleudert und bleibt im Scheinwerferlicht liegen. Der arme Mann steigt aus dem Truck, ist sichtlich erschüttert, nähert sich dem scheinbar leblosen Körper, stellt fest, dass sie tot ist. Er stellt fest, dass sie tot ist, auf jeden Fall, dreht sich dann von ihr weg und hinter ihm erhebt sich halt die pseudotote Dame im weißen Kleid. Und ein harter Cut. So viel zum Intro.
Nein. 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 Was soll ich tun? Was mache ich denn nur?
Genau. Wir schneiden jetzt sofort zu Leon, der gerade auf dem Weg zu einer Tankstelle ist. Und ja, er fährt sein privates Auto.
Hey, Niemand da?
Er fragt sich so ein bisschen, was ist denn hier los bei dieser Tankstelle? Er will nur tanken. Er geht tatsächlich an die Zapfsäule und versucht sein Auto zu tanken. Sag mal, ist hier keiner da, fragt er sich?
Ja, ja.
Und dann hören wir auch schon Geräusche von drinnen.
Komisch.
Zerbrochenes Glas, würde ich sagen. Er schaut sich um und sieht auch Blutspuren auf dem Boden. Klassische amerikanische Tankstelle, wie ich finde, sieht sehr gut aus. Hier können wir auch schon mal zum ersten Mal sehen, wie schön das Spiel ist, denn wir sind jetzt halt echt in der Spiele-Engine drin. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass wir was Vorgerendertes hatten mit dem Truckfahrer. Und ich bin dann erstmal ein paar Mal einfach in den Regen gelaufen, dann wieder zurück und zu den Zapfsäulen und konnte halt sehen, ach ja, der Regen sammelt sich auf Leons Lederjacke. Schön. Es sieht einfach sehr gut aus.
Ja, das stimmt, das stimmt. Was wir hier noch sehen, ganz präsent in der Mitte, ist ein Polizeiauto. Die Türen sind offen, du siehst die Innenbeleuchtung.
Ja.
Komisch.
Und naja, das Blut auf dem Boden ist wahrscheinlich das Komischste hier. Und es führt auch zur Tür der Tankstelle und naja,
ja.
Leon muss halt nun nachforschen, was dort los ist.
Hallo? Irgendjemand da?
Richtig, er betritt den Laden. Der ist natürlich dunkel. Wir haben hier so ein bisschen Licht von draußen, weil die Scheinwerfer des Polizeiautos noch an sind. Es ist aber trotzdem recht dunkel.
Ja, genau. Das ist unser erstes Gameplay.
Richtig, wir werden hier aktiv.
Wir können gehen, wir können laufen und das war's auch soweit. Wir können den schnellen Turn machen, also uns schnell um 180 Grad drehen. Das ist sehr wichtig in Survival-Horror-Spielen natürlich.
Ah.
Und wir haben kein Inventar. Wir haben keine Karte, wir haben eigentlich nichts. Diese ganzen Buttons machen momentan noch nichts bei mir auf dem Controller.
Okay. Diesen Turn-Move habe ich noch nicht gefunden. Muss ich nochmal gucken, wenn du sagst, dass der wichtig ist?
Ja, weil du drehst dich um 180 Grad, ohne dass du die Maus halt um 180 Grad drehen musst quasi. Der ist bei mir auf Kreis und rückwärts gleichzeitig.
Ja.
Kreis ist, glaube ich, so ein bisschen die Ausweichtaste.
Ich muss gucken. Ich habe, glaube ich, noch nicht mal die Ausweichtaste großartig gefunden.
Ich überlege aber auch gerade, was Kreis sonst noch macht. Naja, irgendwie wird es auf dem PC auch gehen. Musst du mal schauen.
Ja, ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit.
Herr Leon übrigens, in Zivil gekleidet. Er ist nicht als Polizist verkleidet. Er hat eine Jeans an und eine Lederjacke. Und das war's auch. Er ist doch gerade momentan offiziell nicht bewaffnet. Wir können nicht zielen oder sowas. Und ja, wir betreten die Tankstelle.
Richtig. Und hier findet er am Boden eine eingeschaltete Taschenlampe. Sehr praktisch. Er nimmt sie auf und leuchtet sich so ein bisschen seinen Weg durch diesen kleinen Tankstellen-Supermarkt, vorbei an der Kasse.
Stimmt was nicht.
Durch mit Ware gefüllte Regale, nach hinten zu den Kühlregalen und einer Tür, die in den Personalbereich führt. Neben der Tür kauert ein Angestellter mit einer stark blutenden Wunde am Hals.
Alles in Ordnung? Bleiben Sie da. Ich komme zurück.
Er deutet nur auf die Tür neben ihm. Also von ihm kein Mucks, sondern nur ihm geht's sehr schlecht. Und schau mal, was bitte hier drin los ist.
Genau. Wir betreten jetzt, das fand ich ganz interessant, den Bereich hinter den Kühlregalen, die in den USA scheinbar von hinten aus dem Lager, aus der Kühlzelle, direkt bestückt werden. Das heißt, du siehst das Personal nicht vorne rumlungern, vor dem Regal, wo sie immer im Weg stehen, damit ich nicht an meine billigen Pressboletten rankomme, sondern sie machen es von hinten.
Das machen die bei uns hier im örtlichen Rewe so.
Was? Ernsthaft?
Für Getränke und so weiter, also für gekühlte Getränke. Die werden von hinten beladen.
Ja.
Und wenn du willst und einen kühlen Kasten Bier haben möchtest, lassen sie dich auch hinten rein. Dann kannst du einen holen.
Das hatte ich noch nicht. Okay.
Ja, aber wir hören die ganze Zeit komische Geräusche übrigens, ne?
Ja, ja.
Das sind diese schmatzenden, diese stöhnenden, diese, so ein bisschen wie ich heute klinge, weil ich versuche momentan diese Method-Acting-Schule für Podcaster zu machen und so zu klingen wie ein Zombie. Vielleicht bin ich erkältet, okay. Naja, aber weiter geht's. Genau, wir haben die Taschenlampe jetzt immer dabei. Schönes Licht- und Schattenspiel hier in diesem kleinen Gang, der durch die Tür führt. Und naja, wir sehen halt am Ende des Ganges einen Polizeiangestellten, einen Police Officer, der mit, ja sagen wir es einfach mal, mit einem Zombie kämpft.
Oh! Komm runter!
Officer, soll ich helfen?
Zurückbleiben, Sir, nicht näher!
Weg von ihm! Sofort!
Hilfe!
Was zum Teufel?
Ja, er kämpft mit einem Zombie. Aber es ist wieder so paradox. Der Polizist weiß nicht, dass er da gerade versucht, einen Zombie festzunehmen. Einen Menschen mit blinden Augen, fahler, gammliger Haut, unglaublich aggressiv, blutverschmierter Mund. Ich weiß nicht, gibt es in dieser Welt, in diesem Universum keine Zombie-Filme?
Das ist doch immer so in diesen Genres, oder?
Ja, es ist wirklich immer so. Die Polizisten erkennen den Zombie nicht als Zombie, lassen kurz ihre Deckung fallen, denn das macht der Polizist, als er uns bemerkt. Er sagt, wir sollen zurückbleiben. Und schon wird er überwältigt.
Ja, ich glaube, wir sind selbst schuld. Denn Leon sagt noch sowas wie, hey, alles klar da vorne.
Ja.
Er dreht sich um und in diesem Moment überrumpelt der Zombie ihn und beißt ein richtig schönes Stück aus seinem Hals raus. Saublutig.
Ja, also aus dem Hals des Polizisten, genau.
Aus dem Hals des Polizisten, ja. Saublutig, wir können auch einen guten Blick jetzt auf den Zombie werfen, dem sein Mund komplett aufgerissen ist. Der hat wirklich dieses Joker-Grinsen, das also wirklich bis zu den Ohren geht. Und ja, es ist eine Menge Gore, aber ich find's eigentlich ganz cool. Und es ist schön, nochmal sowas zu haben in Spielen manchmal. Es muss nicht nur ein Mortal Kombat sein, will ich damit sagen.
Ja, ja. Siehst du, wir haben gar nicht über die Zensur des Spiels gesprochen, aber so viel gibt's da gar nicht zu sagen. Ich glaube, die japanische Version ist vom Gewaltgrad ein bisschen runter reduziert, aber der Rest ist unzensiert.
Ja, ist oft so. Die deutsche Version ist komplett unzensiert.
Mhm. Ja, ja. Das war vor keine Ahnung, 30 Jahren noch ganz anders, ja?
Vor 30 Jahren, oh je. Okay, ja.
Ich bin doch jetzt 40 geworden, jetzt muss ich ein bisschen hochstapeln.
Ich werde ja auch 40 nächstes Jahr, okay.
Ach, siehst du, mein Glückwunsch schon mal. Ja, aber Leon zieht seine Waffe. Er hat eine dabei, obwohl er nicht im Dienst ist, wie du schon sagtest.
Stopp! Ich schieße!
Zehn Schuss und wir feuern auf den Zombie. Wir können ihm in den Kopf schießen. Er hält, ich weiß gar nicht, 3, 4, 5 Kopfschüsse aus.
3 Stück bei mir.
3 waren es bei dir, ja? Und wir können ihm aber auch in die Beine schießen. Die, naja, platzen dann ab sozusagen. Er kriecht dann auf uns zu und kassiert dann eben nochmal ein paar Kopftreffer. Das können wir machen, wie wir möchten.
Das ist richtig. Wir können Glück haben mit diesen Kopfschüssen. Es gibt immer eine kleine Chance, dass der Kopf einfach explodiert.
Ja.
Wenn wir draufschießen, dann ist es die eine Kugel gewesen und das war die Lucky Bullet. Aber ja, du hast recht. 10 Kugeln. 3 habe ich verbraucht, jetzt habe ich noch 7. Wir haben jetzt auch ein Inventar. Wenn wir jetzt, bei mir ist es halt das Y auf dem Controller, bei dir wahrscheinlich Tabulator oder sowas. Öffnen, dann können wir sehen, oh, ja, Leon hat eine Handfeuerwaffe. Er hat ihr auch einen Namen gegeben. Das ist die Mathilda. Ja. Die hat auch eine kleine Beschreibung, dass sie gar nicht so, also die wird nicht von den Polizisten eingesetzt übrigens, aus irgendwelchen Sicherheitsgründen oder irgendwas Komischem. Oder sie ist nicht effektiv genug.
Ja, es ist eine Keramikwaffe.
Ja, okay.
Mhm.
Aber das Schießen ist gut. Es ist halt so, das kennen wir generell, je länger wir auf den Gegner zielen, so ein bisschen wie in Deus Ex, desto kleiner wird das Fadenkreuz und desto präziser schießen wir. Also wer sich die Zeit nimmt und in Ruhe zielt, der verbraucht weniger Munition. Wer wild losballert und meint, er kann nicht warten, er muss jetzt schießen, er hat Panik, der wird natürlich die Munition verschenken.
Ja, also immer schon vorsichtig.
Im Inventar, wenn wir schon da gerade da sind, sehen wir auch unseren Lebensbalken. Es wird als so eine EKG-Spur angezeigt. Und wir sind gesund. Ich glaube, ich wurde nicht gebissen, du auch nicht, oder?
Nein. Noch nicht.
Noch nicht. Und das müssen wir direkt mal sagen. Wenn wir gebissen werden, werden wir kein Zombie. Dann nehmen wir halt ein bisschen Schaden. Ich weiß, das macht keinen Sinn, aber so ist das nun mal.
Ja, das wäre auch sehr ärgerlich, ja. So, aber wir kommen jetzt nicht mehr zurück. Den Weg, den wir gekommen sind, die Tür ist versperrt. Wir müssen durch eine andere Tür. Die ist aber auch abgeschlossen. Also finden wir einen Schlüssel hinten am Schreibtisch, wo die ganzen Bikini-Modelle hängen, also in Posterform.
Ja, stell dir mal vor, da würden wirklich Bikini-Modelle hängen. Models, also sorry.
Ja, ist natürlich Quatsch. Nein, Posterform, ein Glück. Wir nehmen den Schlüssel mit zu der anderen Tür. Hier wird dann auch nochmal das Inventar ganz spezifisch vorgestellt. Benutzen den Schlüssel, kommen vorne, ich glaube, bei der Kasse raus und... Naja, dann wird's hier im Verkaufsraum ein bisschen unruhiger. Der eine Mitarbeiter, der gebissen wurde, der uns weitergeleitet hat, ist jetzt schon zum Zombie geworden. Ein weiterer kippt uns ein Regal entgegen, der war scheinbar so ein bisschen gefangen. Und wir rennen durch. Ich habe hier keine Munition mehr verschwendet.
Ich auch nicht. Ich hatte auch nur 4 Kugeln jetzt, weil ich ja nochmal 3 gebraucht habe, um den Zombie, der nochmal aufgestanden ist, zu erwischen.
Stimmt, das habe ich vergessen zu erwähnen. Dieser blöde Zombie, der ist nochmal aufgewacht. Wir haben ihm 5-mal den Kopf geschossen gefühlt und dann, als wir den Schlüssel geholt haben, kommt er nochmal angekrochen oder angeschlurft, je nachdem. Und wir müssen nochmal drauf schießen. Ich hatte ja auch nur noch 1-2 Schuss.
Unmöglich. Das kann nicht sein.
Ja, genau.
Aber wir rennen hier vorne durch zum Haupteingang, Hauptausgang. Und als wir raus wollen, platzt eine junge Dame in den Laden und will rein. Die Rollen sind hier natürlich vertauscht, je nachdem, für wen wir uns entschieden haben. Jetzt will Leon raus und Claire will rein. Und hätten wir uns für Claire entschieden, dann hätten wir jetzt halt Claire gespielt und Leon hätte reinkommen wollen. Aber die typische Situation, also Leon zielt auf Claire. Er sagt runter und er schießt halt hinter ihr einen Zombie.
Schießen.
Runter!
Da wechseln sie die Rollen nicht. Das fand ich ein bisschen schade. Also Leon rettet immer Claire, aber Claire rettet nie Leon.
Ah, ja. Das ist richtig. So, das ist im Original auch so. Also genau die Szene mit runter ist im Original auch immer so. Und die ist noch vorgerendert. Das heißt, da konnte man noch keinen spielen. Das ist nicht interaktiv bisher gewesen. Und da ist es auch immer Leon, der Claire rettet, ja.
Diese Szene findet im Original in der Stadt statt.
Wir sind nicht in der Tankstelle, da gehen wir nie hin.
Genau, die existiert im Original nicht.
Richtig, wir kommen später zu Kendos Waffenhandel. Da gehen wir diesmal nicht hin, im Remake, noch nicht zumindest.
Ah.
Aber was ich noch kurz erwähnen wollte, wir hatten den Schlüssel schon benutzt jetzt gerade.
Ja.
Im Inventar, wenn wir den betrachten, der heißt einfach Schlüssel bei uns. Wenn wir uns den aber etwas näher angucken, steht auch immer sowas dabei, da hängt ein kleines Etikett dran. Ach, Lagerraumschlüssel und so Sachen. Das funktioniert halt mit allen Gegenständen. Meistens kriegen die erstmal eine ganz simple Beschreibung wie Zahnrad, Schlüssel, Stück Holz. Und dann gucken wir uns das etwas genauer an und wir kriegen halt eine genauere Erklärung. Und im Inventar habe ich halt auch in diesem Moment den Brief gefunden, den Leon bei sich trägt. Oder wolltest du später dahin?
Nee, den habe ich erst viel später gefunden.
Ah.
Aber hab mir dazu nichts weiter notiert. Das ist halt einfach sozusagen die Einladung zu seinem Job.
Genau.
Ja, er wird wertschätzend zu seiner neuen Arbeitsstelle gebeten und das war's.
Ja, genau. Unterschrieben von Brian Irons. Das ist der Polizeichef von Raccoon City. Genau, er soll am 25. September um 8 Uhr morgens im RCPD sein. Also im Raccoon City Police Department. Ja, aber genau. Wir sind hier an sich erstmal wieder mit Gameplay vorab durch. Leon und Claire lernen sich kennen auf die klassischste, weißt du, Meet-Cute-Rom-Com-Art und Weise. Nein. Und naja, jetzt gilt es halt, schnell zu verschwinden.
Alles gut?
Ja, denke schon. Danke.
Dank mir später, wenn wir sicher sind.
Oh, Scheiße.
Los jetzt! Rein da! Festhalten!
Richtig, draußen sind, warum auch immer, urplötzlich viel mehr Zombies.
Mhm.
Und wir dribbeln uns da so ein bisschen durch, ein bisschen vorbei. Ich glaube, es wird auch nicht mehr geschossen. Retten uns in das Polizeiauto, nicht in den Jeep, nicht ins Privatfahrzeug von Leon. Und dann geht's Richtung Raccoon City.
Genau, Leon fährt und Claire sitzt auf dem Beifahrersitz.
Was zur Hölle geht hier vor?
Keine Ahnung. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation.
Warte, du bist Cop?
Ja, Leon Kennedy. Und du bist?
Claire. Claire Redfield.
Wohnst du hier?
Nein. Ich suche meinen Bruder. Ist auch Cop.
Tja, gut, dass wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt.
So, beide sitzen jetzt im Auto Richtung Raccoon City, wie bereits erwähnt. Und hier ist jetzt halt Zeit genug für ein kurzes Kennenlerngespräch. Seltsamerweise geht Claire direkt davon aus, dass Leon ein Cop ist, nur weil er sagt, dass er zur Polizeistation fahren will.
Ich glaube, sie fragt. Fragt sie nicht, ach, du bist auch Polizist? Und er sagt, er hat seinen ersten Tag?
Ja, durchaus möglich. Aber sie hat es gleich angenommen. Aber gut, ihr Bruder ist doch auch Polizist, oder? Vielleicht erkennt sie das.
Ja, in der Art.
Ja, genau.
Ja, Chris Redfield ist sehr anders als Leon. Chris Redfield ist der Charakter in der Resident Evil Serie, der immer noch dabei ist, also von Anfang bis Ende, quasi von dem ersten bis zum aktuellen Teil, und dessen Hals immer dicker wird. Und er immer mehr zum Fitnessstudio geht. Er sieht nicht mehr so aus wie damals. Ja, er ist wie du.
Ah, ich wollte gerade sagen, das kenne ich doch irgendwoher. Gut, aber wir fahren immer geradeaus. Die Landstraße ist halt dunkel. Wir fahren an einem beleuchteten Ortseingangsschild vorbei. Da steht nochmal Raccoon City drauf. Und Home of Umbrella. Hier wohnt der Erfinder des Regenschirms.
Genau, der wohnt da. Nein, das ist natürlich die pharmazeutische... Ja, Institution, Umbrella, die machen Medikamente und nichts anderes. Okay, die testen das auch nicht an Tieren oder so, das sind die Guten. Die sind nicht wie Nivea oder so.
Nicht wie Nivea.
Ja, und das öffnet quasi die Credits für uns jetzt. Raccoon City, übrigens eine fiktive Stadt natürlich im mittleren Westen von Amerika.
Ja.
Teil 1 spielte auch außerhalb von Raccoon City in den Arklay Mountains, aber war halt ein isolierter Vorfall. Deswegen sehen wir wirklich jetzt hier den Day Zero oder Day One auf der Zombie-Apokalypse. Und ja, wir kriegen die Opening Credits, die sehr klassisch, sehr Fincher sind, wie ich finde.
Ja, ja.
Mit vielen Schnitten von verregneten Straßen und Räumen. Und irgendwann fährt die Kamera dann zurück und die Straßenlichter buchstabieren für uns Resident Evil 2.
Richtig, das war ein schöner Effekt, ja, so Vogelperspektive und dann diese typischen amerikanischen Blocks in den Städten, daraus kannst du ja super in Blockschrift sozusagen Resident Evil 2 buchstabieren.
Sehr gut, Block, Block.
Mhm. Ja, fand ich genauso gut wie Fincher statt Finster, aber ich weiß, was du meinst.
Oh, habe ich Finster gesagt? Sorry.
Nein, eben nicht, du hast Fincher gesagt.
Ja, ich meinte Fincher.
Meinst du, das kann jeder zuordnen?
Oh, ich meinte David Fincher, das ist so ein bisschen wie die Opening Credits zu 7 oder so, ja.
Ja, absolut, bin großer Fan.
Ja, ich auch.
Sehr gut. Ja, aber damit ist das Intro noch immer nicht vorbei.
Mhm.
Claire und Leon kommen in den Straßen von Raccoon City an. Es gibt eine Durchsage zum Ausbruch und es wird empfohlen, Schutz in der Polizeistation zu suchen.
Perfekt.
An alle Einwohner. Aufgrund des stadtweiten Ausbruchs wird Ihnen empfohlen, in der Polizeistation von Raccoon City Zuflucht zu suchen.
Lebens- und Arzneimittel werden allen Bedürftigen kostenfrei zur Verfügung gestellt.
Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein.
Die Polizeistation ist nicht mehr weit. Die werden mehr wissen.
Ja, aber was, wenn wir die Einzigen sind? Wenn es keine Überlebenden...
Nein, die Stadt ist groß. Da muss es doch welche geben.
Ah, super. Die Straßen stehen voll mit verlassenen Autos, aber sie haben brav eine Rettungsgasse gelassen, damit wir hindurchfahren können. Das fand ich super.
Ja, bis zu einem gewissen Punkt, wo dann halt die Autos alle verlassen dort stehen und sogar ein Zaun drum gebaut wurde. Also ein kurzer Absperrzaun wie bei Baustellen.
Ja, genau, so aus massiven Betonpollern.
Mhm.
Ja, wie gesagt, es geht nicht weiter. Claire guckt aus Fenster, es ist halt sehr dunkel draußen, und sie beobachtet so schwarze Silhouetten, die irgendwas fressen auf dem Gehsteig.
Mhm.
Naja, und in diesem Moment haben die Zombies halt bereits das Auto eingekreist. Aber was hier unser erster Zombie-Kontakt ist, ist im Original-Intro schon ein bisschen früher, habe ich das richtig mitbekommen, dass es eine Szene gibt, wo ein Zombie auf dem Rücksitz ist?
Ja, hat sich irgendwie, was heißt eingeschlichen, vielleicht war es einfach ein Gefangener im Polizeiauto, denn sie klauen auch ein Polizeiauto im Original, also die armen Schweine sitzen ja hinten, ne? Und die Bullen vorne, so war glaube ich der Witz, ne? Ja, das mag jemand sein, der halt in Haft war.
Durchaus möglich, aber es gibt ja kein Gitter. Es gibt in diesem Polizeiauto kein Gitter von hinten nach vorne. Jedenfalls damals nicht, heute glaube ich auch nicht.
Ja gut, der mag brav auf Drogen gewesen sein, was man angenommen hat. In Wirklichkeit war der gerade am Mutieren.
Aber dieser komische Teil hat es nicht mehr in dieses Intro geschafft. Ich wollte es nur mal erwähnt haben, auch um zu unterstreichen, wie viel Ahnung ich doch vom Original habe, Marius.
Oh ja, weil du die ersten, ich weiß nicht, hast eine Stunde gespielt? Etwa? Ne?
Ja.
Ja. Richtig. Was man aber sagen muss, Sprachausgabe, auch im Deutschen, viel besser im Remake. Resi ist dafür bekannt, dass der Hausmeister alles aufgenommen hat. Und so war es halt damals.
Super.
Oder der Praktikant oder so. Ich weiß auch nicht, wer es gemacht hat, aber da kommen so Sachen wie das Jill-Sandwich her und so weiter. Auch die Übersetzung natürlich war damals schrecklich.
Ist heute halt alles ein bisschen polierter. Ja, wie gesagt, wir sitzen noch im Polizeiauto. Wir beobachten die Zombies und währenddessen haben sie uns eigentlich schon eingekreist. Sie schlagen gegen die Fenster, schlagen gegen das Auto und wir kommen hier nicht mehr so wirklich raus. Ja, aussteigen ist nicht. Leon versucht, rückwärts zu fahren, zu entkommen. Aber Claire sieht hinter ihnen Scheinwerfer, die auf sie zupreschen. Und das ist der Truckfahrer, der warum auch immer mit einem Affenzahn in die Stadt hineinprescht. Er hält sich eine Wunde am Hals oder an der Schulter, ist halt sehr blutig.
Ja, am Hals, glaube ich, ja. Mhm.
Genau, kachelt ein paar Zombies weg und verliert dann, kurz bevor er in uns reinkrachen kann, das Bewusstsein. Er verreißt das Lenkrad.
Yes.
Ein Glück.
Wir müssen wohl zu Fuß gehen.
Wohl eher rennen.
Ja, gute Idee. Ach du Schande!
Leon, fahr rückwärts! Was zur...
Heilige Scheiße. Claire, steig aus! Steig aus, jetzt!
Ich kann nicht!
Festhalten!
Es gibt einen riesigen Crash. Anscheinend war dieser Lastwagen und vielleicht ein paar andere Lastwagen, die da noch rumstanden, mit Feuerwerkskörpern und so weiter beladen. Nein, aber irgendwo ist was Explosives hier auf jeden Fall drin.
Ich glaube, das war wirklich ein Benzintanklaster.
Ja, denn es gibt einen großen Crash und ein Flammenbad geht los. Es sieht wieder fantastisch aus, muss ich wirklich sagen, dieser Kontrast zwischen den Flammen und halt der dunklen Straße. Denn die Straßenlaternen sind auch mittlerweile alle tot und da leuchtet nicht mehr viel Licht.
Ja, das hat die Atmosphäre sehr verändert, dieses Flammeninferno.
Mhm.
Aber diese ganze Vorgeschichte, der Truckfahrer mit dem Burger und wie er die Frau überfährt, gibt's auch im Original nicht. Da ging es eigentlich erst hier los.
Genau, wir können, glaube ich, ganz kurz den Truckfahrer sehen, aber auch nur für so eine Sekunde oder so im Intro im Original, ja. Und der Burger wird gar nicht erwähnt, also Schweinerei.
Ja. Schade. Aber an sich ist diese Explosionsszene nur dafür da, damit Claire und Leon getrennt werden.
Ja, genau. Das Auto wird ein bisschen rumgewirbelt. Leon steigt aus, Claire steigt aus, an anderen Seiten des Autos natürlich. Und jetzt haben wir halt ein flammendes Inferno zwischen uns. Wir rufen uns auch gegenseitig zu. Geht's dir gut? Geht's dir gut? Leon sagt, ja, mir geht's gut, aber ich muss hier weg, denn die nächsten Zombies kommen schon auf ihn zugelaufen.
Oh nein. Claire! Claire, alles klar?
Ja, mir geht's gut. Was ist mit dir?
Ich muss weg hier, ist nicht sicher.
Geh schon weiter. Ich treffe dich bei der Station.
Ich komm hin. Das reinste Chaos.
Oh ja. Und das war im Original eine Katastrophe für mich, denn wir haben noch Tanksteuerung und die macht sich mit diesem Stick nicht besonders gut. Ich bin bestimmt 10, 12 Mal gestorben, bis ich auf die Idee gekommen bin, nimm doch einfach das Steuerkreuz.
Ja, weil es gab doch keinen Stick zu dem Zeitpunkt.
Ja, genau.
Oder?
Und damit ging es
gerade so vielleicht. Ja, okay. Doch.
Ja, gerade so vielleicht.
Ja, doch, 98 gab es den Stick schon, weil Metal Gear Solid hat es auch den Stick gehabt, ja.
Trotzdem, Tanksteuerung mit Steuerkreuz hat sich viel besser gemacht und ich bin entkommen. Und hier im Remake bin ich natürlich auch ohne Probleme entkommen. Es ist nicht schwierig, es sind nicht so viele Zombies. Es ist an sich alles hell erleuchtet. Klar, es ist so ein bisschen Labyrinth aus zerstörten Autos, aber wir werden durch eine helle Laterne in eine Gasse geleitet.
Genau, da geht's durch. Und naja, es gibt nicht viel zu sagen. Hier und da taucht ein Zombie auf. Wir sollen hier nicht kämpfen. Wir sollen nicht schießen. Wir rennen durch die Gasse. Wir rennen wieder auf die nächste Straße. Können auch jetzt schon die Polizeistation sehen. Leon sagt uns das auch nochmal. Ach, da ist sie ja schon.
Scheiße. Sind alle so. Alle verwandelt. Da ist sie. Die Polizeistation.
Noch mehr Autowracks davor. Noch 3, 4, 5, 6, 7 Zombies oder so. Wer noch Munition hat, kann natürlich vielleicht den einen oder anderen Beinschuss verwenden, um es sich einfacher zu machen. Aber wer einfach so ein bisschen nach rechts lockt und antäuscht und dann links rumläuft, sollte einfach hier zum Tor der Polizeiwache laufen.
Hat super funktioniert, aber ich fand's ein bisschen schade, dass diese Sequenz massiv verkürzt wurde. Wir rennen ja in die Gasse rein, Treppe runter und im Originalspiel gehen wir hier noch durch Gassen, über ein Basketballfeld, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und in einen Waffenladen.
Ja, also pass auf, Ringo.
Ja.
Das kommt noch.
Ah, okay. Aber es hat hier halt gefehlt. Das hat mich ein bisschen verwundert. Wir gehen die Treppe runter, wir gehen die Treppe wieder hoch und stehen an sich fast genau vor der Polizeistation.
Genau, die haben das im Remake etwas später im Spiel.
Ah, naja, okay, damit kann ich leben. Ist in Ordnung.
Mhm. Und generell ist es natürlich auch mal, es wäre interessant gewesen, diese Stadt zu erkunden während der Apokalypse.
Das finde ich auch.
Wäre interessant. Dafür ist mehr Resident Evil 3 gedacht. Das spielt nicht wirklich in einem Ort, sondern mehr so in ein paar Straßen, ein paar Häuserblocks. In 2 kriegst du halt vor allem, wie wir gleich rausfinden, wo wir jetzt auch ankommen werden, die Polizeiwache. Und mehr will ich gar nicht verraten, was danach kommt. Aber es ist nicht die Stadt. 3 ist dann mehr die Stadt. Aber ja, genau, wir verriegeln das Tor zur Polizeistation hinter uns, bevor die Zombies uns erreichen können und sind jetzt erstmal sicher. Haben noch unsere 2, 3 Kugeln in der Mathilda.
Ja.
Und das war's. Das war alles, was wir haben. Und jetzt gibt's eigentlich nur einen Weg für uns. Und das ist hinein in die Pforte der Polizeistation, die von außen schon gar nicht so aussieht wie eine Polizeistation, wenn es nicht draufstehen würde. Und das hat natürlich einen guten Grund.
Mari, wir sind doch down to the detail. Hast du den Vorhof nicht erkundet, den Vorplatz?
Ah, gab's auch ein Heilkraut oder was gab's da noch?
Nein, es gab an sich überhaupt nichts.
Ach so, wollte ich doch sagen.
Es gibt hohe Mauern. Und es gibt auch halt erste Anzeichen dieser Epidemie, denn hier draußen stapeln sich Leichen, eingewickelt in Laken, Decken, Folie mit Panzertape umwickelt, alles, was man so zur Hand hatte. Und du hast schon recht, dieses Gebäude selbst wirkt erdrückend, bedrohlich, alt. Es wirkt nicht Europa alt, aber Amerika alt.
Ja, und pompös, so Säulen und so weiter. Also es ist nicht einfach eine Polizeistation, die gebaut wurde als Polizeistation, als Nutzort. Als Ort, wo es einfach nur darum geht zu arbeiten. Geh hier zur Arbeit und sei Polizist. Sondern das war mal was anderes. Und das finden wir auch später raus.
Genau. Ja, es wird später erwähnt. Ich fand, das hat hier so ein bisschen Neoklassizismus-Vibes aus dem frühen 20. Jahrhundert.
Oh Gott, was hast du schon wieder gelesen? Warst du wieder auf Wikipedia?
Ich war auf Wikipedia, ich habe mir architektonische Stile angeguckt und es ist halt dieser typische Stil von amerikanischen Regierungsgebäuden, wie man es immer in den Filmen sieht. Vorne die Säulen, alles massiv und das nennt sich wohl Neoklassizismus.
Okay.
Wieder was gelernt.
Wieder was gelernt.
Ja, aber wir sind schon reingegangen durch die Doppeltür. Da drüber steht halt RPD, Raccoon Police Department, ja, die Waschbärpolizei. Ich musste ein bisschen schmunzeln. Und dann sind wir halt schon im Vorraum, in der Lobby.
Musik.
dann ist es auch direkt klar, okay, das hier war nicht immer eine Polizeistation, denn ich sag's jetzt einfach mal, das war mal ein Kunstmuseum. Und das macht auch viel mehr Sinn auf einmal. Wir haben halt einen wunderschönen, mit Holz betafelten Schalter vor uns, also eine Rezeption, die uns direkt anstarrt. Und naja, ich glaube, das Erste, was wir vielleicht hören, ist auch vielleicht so ein bisschen im Hintergrund die neue Melodie, die du vielleicht noch nicht kennst. Das ist die sogenannte Safe Room Melodie aus den Resident Evil Spielen.
Ah, ja.
Denn hier kann man speichern, das heißt, eine Schreibmaschine ist in der Nähe.
Ach, das ist an der Melodie akustisch festgemacht?
Yes.
Wie gesagt, meine Berührungspunkte mit Resident Evil sind gering. Ich werde es mir merken, ich werde darauf achten.
Ja, wir sind momentan sicher.
Ja, das habe ich dann gemerkt beim Erkunden. Mich hat dieser Innenraum hier sehr an ein Level aus Max Payne 1 erinnert. Das war auch ein Regierungsgebäude. Wir haben hier polierten Marmor, also der Boden ist aus spiegelndem polierten Marmor. Das Emblem der Dienststelle ist eingelassen. Dahinter der von dir erwähnte Empfangstresen. Dahinter, auf etwas erhöhter Position und beleuchtet, eine riesige Statue aus weißem Marmor.
Es wird nur Göttinnenstatue genannt. Ich konnte es auch nicht zuordnen. Es ist nicht Athena oder so.
Irgendeine Göttin, ne? Es ist ja. Ja, hier drin ist es noch sehr gut beleuchtet. Der Mond scheint durch die Dachfenster. Das fand ich sehr atmosphärisch. Es hängt eine amerikanische Flagge so ein bisschen von der Seite runter gegenüber. Eine blaue Flagge. Ich weiß nicht, ist das die Flagge von Raccoon City? Ich habe es nicht genau erkennen können.
Könnte eine Staatsflagge sein, von diesen Arclayer, wie auch immer es heißt, ja.
Ja, solange es nicht die Umbrella-Flagge ist, ist alles in Ordnung, ja. Aber hier vorne, hier wo wir stehen, wird schon ganz schnell klar, die Polizeistation diente als Auffanglager für alle, die geflüchtet sind vor dieser Zombie-Apokalypse. Wir haben hier Feldbetten, Tragen, Trennwände, Vorräte, Infusionsständer und wir können sogar ein Heilspray einsammeln.
Genau. Ja, genau, das steht direkt auf der Rezeption, bei der sich auch halt die Schreibmaschine befindet und dahinter die Aufbewahrungsbox. Zwei wichtige Gegenstände, die wir sehr oft finden werden im Spiel, aber nicht immer zusammen. Manchmal finden wir nur die Schreibmaschine zum Speichern ohne Box. Manchmal ärgerlich.
Ist das so eine magische Box? Alles, was wir hier lagern, ist dann überall verfügbar, ja?
Yes.
Ah, das finde ich gut.
Und das ist auch ein guter Moment für uns, vielleicht mal in unser Inventar zu gehen und zu sehen, dass der Schlüssel, den wir benutzt haben in der Tankstelle, mittlerweile so einen kleinen roten Haken hat.
Mhm.
Das heißt, wir haben ihn benutzt und er hat keinen weiteren Zweck mehr.
Ah.
Wir können ihn wegwerfen.
Ja, sinnvoll.
Wir haben momentan nur die Munition, die wir auch. Wir können noch mehr Munition hier finden in dem Raum und ich glaube noch ein grünes Kraut. Ich glaube weiter oben. Aber das ist ein guter Moment, einfach mal die Box zu benutzen. Die Box ist natürlich noch leer für uns. Was brauchen wir nicht, das wegzulegen? Ich brauchte keine zwei Heilsprays zum Beispiel, beziehungsweise kein grünes Kraut und ein Heilspray.
Ah, okay.
Also hat man das grüne Kraut erstmal beiseite gelegt.
Also ich persönlich habe hier erstmal Mathilda zur Seite gelegt.
Ach echt?
Denn in dieser Truhe war eine andere Waffe.
Ach, dass du bist so ein Cheater.
Ich weiß gar nicht, warum da drinnen lag. Es ist keine Cheat-Waffe. Sie hat nicht unendlich Munition. Und sie hat eine Beschreibung. Eine Samurai Edge, designed von einem Albert Wesker.
Ja, Albert Wesker ist der Antagonist aus dem ersten Teil.
Ja, das weiß sogar ich.
Ja. Und die hast du aus irgendeinem DLC wahrscheinlich mit zusammengekauft Gründen haben. Ich habe sie nicht gehabt.
Möglich, ja. Ja, ja.
Kannst du ruhig benutzen natürlich. Die benutzt, glaube ich, dieselbe Munition wie die Mathilda.
Ja, ist richtig, ist richtig.
Hat wahrscheinlich ein bisschen mehr Wumms, aber weniger. Kann wahrscheinlich nicht 12 Schüsse auf einmal oder so im Magazin haben, ja.
Ah, habe ich mir jetzt nicht notiert, aber ich habe es jetzt erstmal eingesteckt.
Aber das ist generell gut. Da wir ja keine Farbbänder benutzen, immer wenn wir so eine Box finden, ein bisschen mal das Inventar durchgehen. Was brauchen wir momentan nicht? Was haben wir sowieso schon wegzuwerfen? Wo ist ein Häkchen dran? Und dann speichern. Immer kein Fehler. Es gibt zwar auch Autosaves, zumindest auf unserer Schwierigkeit, auf Veteran nicht. Das heißt, selbst wenn wir sterben würden, müssten wir nicht zur letzten Schreibmaschine zurück, nicht unbedingt zumindest.
Ach, das ist doch schön.
Ja. Manchmal will man das, weil manchmal hat man halt dieses blöde Gefühl in Survival Horror, ah verdammt, ich habe so viele Ressourcen für die drei Zombies gebraucht.
Mhm.
Sollte ich mich einfach umbringen lassen und es nochmal versuchen? So, man kennt das halt, ne?
Ja, ja, ja.
Ja, genau, aber ich habe halt auch die Eingangshalle ein wenig weiter erkundet. Da ist noch ein Laptop bei der Rezeption und wir können dort halt CCTV-Footage sehen, also wir können Überwachungskameras sehen und sehen dort auf diesen Überwachungskameras, das sind glaube ich 4 Bilder, die gezeigt werden, eins zoomt dann Leon ein, wo ein Polizist vor einem Zombie flieht und hält mal ganz kurz so einen Fetzen Papier in die Kamera nach oben und sagt, er hat einen Weg herausgefunden, das steht alles hier drauf, findet mich im Ostkorridor oder sowas in die Richtung. Und dann läuft er weiter, der Zombie hinterher.
Irgendjemand muss doch hier sein. nicht gut.
David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht hier drin. Shit, Verstärkung! Ostkorridor!
Sollte den Typ suchen.
Also er ist schon ganz schön in der Bredouille, der gute Police Officer. Ist nicht klar, ob er das überlebt hat, aber wir wissen dann ungefähr, wo wir hin müssen. Aber was wir eben vorher machen, ist diesen sicheren Hub-Raum nochmal erkunden. Ich habe erstmal gleich gespeichert. Wir haben rechts vom Eingang ein Rolltor, da steht groß Keep Out drauf. Ein Schalter daneben.
Ja, wurde nachträglich draufgeschrieben, so ein Stück Pappe oder Karton draufgeklebt mit Keep Out, genau, ja.
Ja, genau. Und zum Glück nicht mit Blut oder so, ja. Links ist ein Gittertor mit einem zugeklebten Kasten daneben.
Ja, es ist so ein Rolltor und der Kasten ist zugeklebt und wir können den Kasten nicht benutzen, weil Leon hat keinen Schlüssel dabei oder irgendwas, um Klebeband zu entfernen.
Also ein Messer.
Wir brauchen ein Messer, ja.
Er braucht ein Messer und ich habe das unten in der PlayStation-Version festgestellt, weil ich gescheatet habe.
Aha.
Mit diesem kleinen Sheet-DLC, was ich mir gekauft habe, und da war das unzerstörbare Messer bei. Aber du kannst den Kasten damit nicht öffnen.
Nein.
Nur mit dem, das du später findest.
Genau. Es ist blöd, aber das ist halt einfach, das ist später der nächste Ort, den wir begehen müssen und dafür brauchen wir halt unseren Gegenstand aus dem anderen Ort und so weiter und so fort, ja. Es ist Survival-Horror.
Ja, wir haben noch nichts zu suchen.
Standard, ja. Genau, also die Türen sind zu.
Genau, was haben wir denn noch? Wir finden noch eine Tür mit einem Peak drauf, einem Peak-Symbol vom Kartenspiel. Da benötigen wir natürlich einen Schlüssel. Kommen wir nicht weiter?
Genau, den Peak-Schlüssel. Es gibt, wie gesagt, 4 Spielkartenfarben.
Ja.
Und wir werden Karo-Türen finden, Herz-Türen finden, Kreuz-Türen finden und so weiter und so fort. Wir haben noch keinen der Schlüssel und Leon wird auch nur 3 der 4 Schlüssel einsammeln können. Claire kann alle 4 bekommen. Das heißt, ein paar Räume bleiben uns für immer verschlossen als Leon.
Ach, das ist ja schade. Ist natürlich super sinnvoll für eine Polizeistation, das so aufzubauen, aber es war halt mal ein Kunstmuseum. Da war es vielleicht sinnvoller. Ich bin dann auch hoch zu der Statue, zu der Göttinnenstatue. Hier gibt es 3 Vertiefungen in so einer Messingtafel, da muss natürlich irgendwas rein. Und dann können wir links oder rechts der Göttinnenstatue eine Etage höher, über 2 Treppen, zu einer Löwenstatue. Und hier ist so eine Art Drehschloss, wie so ein Kofferschloss oder von den Fahrradschlössern meiner Kinder. Mit 3 Stellen?
Genau, ja.
Symbole anstelle von Zahlen. Gut, okay.
Genau, und wir haben die Kombination nicht. Es sind Eulen und Adler und ein Bogen oder so als Symbole.
Aber es sind ja nur 3 Stellen und wenige Symbole. Kann man das per Trial and Error schon irgendwie rausfinden?
Ja, klar.
Hey, dann weiß ich ja, was ich das nächste Mal gleich mache.
Ja, das wird dir nichts bringen, aber...
Ach so, oh, na gut, okay.
Ich meine, ich glaube, du bekommst so das erste Emblem, was du für die Göttinnenstatue brauchst, aber du musst 3 Stück finden. Ah, und auf natürlichem Wege würdest du so das Messer nicht finden und so weiter und so fort, um weiter zu...
Ja. Na gut, okay.
Aber oben habe ich, glaube ich, das Heilkraut und noch mehr Munition gefunden.
Ja, das ist richtig. Wenn du nach rechts gehst, kommst du in eine Art Warteraum, ein Durchgangszimmer, wieder mit einem Tresen. Hier steht auf dem Tisch ein Farn, ein grünes Heilkraut. Und hinter dem Tresen ein Safe, der natürlich verschlossen ist. Wir haben die Kombination nicht.
Genau, ein Zahlenschloss, also links, rechts. Wir brauchen 3 Zahlen. Werden wir irgendwann finden oder nicht? Generell sind diese Safes alle optional. Aber das könnte halt vielleicht eine Modifikation für deine Waffe sein. Oder mehr Munition oder so. Ein größeres Magazin für deine Waffe. So Sachen halt, ja.
Okay. Eine interessante Sache gibt es hier noch. Die Reisebroschüre zur Stadt.
Ja.
Raccoon City. Hier wird dann erklärt, dass diese Polizeistation halt früher ein Kunstmuseum war. Die Göttinnenstatue wird erwähnt. Der Uhrenturm, den wir noch nicht gesehen haben.
Mhm, genau.
Und dass es wenige Straßen weiter ein Waisenhaus gibt, gegründet von der wohltätigen Umbrella Corporation.
Ja, genau. Mit dem Waisenhaus werden wir nichts zu tun haben. Wir hätten dafür Claire spielen müssen.
Ah, okay. Ein Glück.
Dann hätten wir ein wenig mehr Waisenhaus-Action, ja.
Ah, ja, hier geht's auch nicht weiter. Es gibt eine weitere Peak-Tür, eine dritte. Die eine war unten, die andere ist links beim Löwen und die ist halt hier. Ja.
Genau, dann weißt du jetzt schon, wenn wir mal den Peak-Schlüssel finden, hey, 2 Wege. Einer meistens optional, aber mal sehen.
Aber dann geht's hier eigentlich nicht weiter. Wir können wieder runtergehen zu der Keep-Out-Tür, dem Keep-Out-Rolltor, direkt rechts vom Eingang.
Ja, genau. Bevor wir durchgehen, du hast mittlerweile wahrscheinlich ab und zu mal auf die Minimap geguckt.
Oh, nee, genau das habe ich nicht. Darum, Marius, bitte.
Ich möchte meinen Lobgesang hier von mir geben, denn dieses Spiel hat eine perfekte Minimap. Sie ist übersichtlich. Leon chronologisiert alles, was er sieht, auch wenn wir irgendwelche Gegenstände sehen, wie zum Beispiel irgendwie ein grünes Heilkraut und wir haben gerade keinen Platz im Inventar und können es nicht aufnehmen, merkt er sich das auf der Minimap, damit wir es später finden können. Leon markiert alle Türen mit den Motiven, also wenn wir eine Picktür sehen, dann markiert er auf der Karte, da ist eine Picktür. Das heißt, wenn wir den Pick-Schlüssel finden, müssen wir nur auf die Karte gucken und zu sehen, ach, da ist eine Picktür, da ist eine, da ist eine, da ist eine. Leon markiert auch die Räume, die er komplett untersucht hat und alles gefunden hat, indem er sie einfach blau einmalt. Oder Räume, wo es noch etwas zu tun gibt, indem es sie rot lässt. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr hilfreiche Minimap in diesem Spiel. Es führt zwar leider auch dazu, dass man, wenn man weiß, da ist noch was drin, der Raum wird noch rot angezeigt, dass man zurückgehen möchte und suchen möchte. Leider. Aber auf der anderen Seite ist es schön, die ganze Karte irgendwie blau anzumalen im Verlauf des Spiels.
Ich werde darauf achten, Marius. Wie gesagt, wir sind ja noch nicht richtig in der Action drinne. Hier im Vorraum habe ich die Karte noch gar nicht benutzt.
Nee, genau. Und die Polizeistation hat 3 oder 4 Stockwerke. Also es ist aber trotzdem einfach zu navigieren. Und wir werden halt irgendwann auch zu dem Punkt kommen, wo wir Abkürzungen öffnen und so weiter, um schneller von A nach B zu kommen und so Sachen. Also du wirst dich hier in den nächsten x Stunden des Spiels, ich sag mal, wenn wir das Spiel in 3 Kapitel teilen könnten, wäre das das erste Kapitel, ist aber auch das längste Kapitel. Also das macht bestimmt die Hälfte des Spiels aus. Sehr viel Zeit in der Polizeistation verbringen, dass du dich irgendwann einfach blind darin auskennst. Was auch gut ist, vielleicht wirst du ja verfolgt.
Ja, super. Da freue ich mich schon sehr drauf. So, wir gehen jetzt ein paar Schritte weiter. Wir begeben uns schon mal ein bisschen in Gefahr. Wir aktivieren den Schalter neben dem Rolltor. Es geht nur ein Spalt auf. Es öffnet sich nicht komplett. Leon quetscht sich bäuchlings unten hindurch in einen Bereich, der völlig anders aussieht. Der ist dunkel, der Boden ist blutig, in Blut getränkt, fast schon. Wir leuchten so ein bisschen mit der Taschenlampe den dunklen Gang vor uns aus und bereiten uns jetzt seelisch und moralisch auf eine Tour de force ins Ungewisse vor.
Genau so sieht's aus. Ich bin da nicht reingegangen, denn da stand Keep Out drauf. Aber, nein, Quatsch.
Du musst.
Ich muss. Leider muss ich. Das heben wir uns auf für die nächste Folge. Ich hoffe, euch hat der Einstieg in Resident Evil 2, das Remake, gefallen. Und wir werden mal versuchen, ob wir vielleicht nicht nächste Folge diese 3 Embleme für die Göttinnenstatue finden können.
Ah, okay. Müssen wir das schon machen? Naja, mal gucken.
Mal sehen.
Wer noch mehr Down to the Detail will, kann uns auf Patreon und Steady unterstützen und bekommt eine weitere komplette Staffel.
Ja, genau, mit Tim und Fabian, Grim Fandango.
Genau, sowie diverse Nebenformate. Besucht uns auch auf unserem YouTube-Kanal. Dort gibt es nicht nur alle offiziellen Staffeln, sondern auch 2 Nebenformate, Backseat mit Marius und Tim und Wishlist. Ja, lasst ein Abo da, lasst Likes da, lasst Kommentare da. Wir freuen uns über jedes Feedback. Ihr könnt uns auch auf unserem Discord-Server besuchen. Ja, wir freuen uns auf euch. Macht es gut.
Ja, auf jeden Fall. Macht es gut. Ciao.
Thank you.
Hallo? Ist irgendjemand hier?